Und Muttertag ist auch. Und da habe ich jetzt gar keine Verbindung gefunden. Und ich habe dann ein paar Leute gebeten, für mich zu beten. Die Verbindung zum Muttertag habe ich noch immer nicht. Aber ja, ihr dürft sehen, was daraus geworden ist. Unser Text beginnt mit dem "vor allem aber". Man bekommt den Eindruck, jetzt kommt das Allerwichtigste vom ganzen Brief oder vielleicht sogar von der ganzen Bibel. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, dass unser heutiges Thema das Allerwichtigste ist. In 1. Petrus 4,8 steht genau dasselbe, vor allem aber. Aber dann steht nicht, schwört nicht, sondern da steht, habt innige Liebe zueinander. Und also, was ist jetzt das Wichtigste? In einem Kommentar habe ich gelesen, man muss dieses vor allem aber so verstehen, dass Jakobus sagen will, vor allem aber darf ich nicht vergessen, euch noch diese Mahnung zu schreiben. Ich denke, dass unser Text wichtiger ist, als es von am Anfang ausschaut, aber ja, ich glaube, es gibt noch zentralere Stellen in Gottes Wort. So viel zu dem vor allem aber. Wenn wir weiterschauen, im Jakobusbrief gibt es immer wieder Aussagen zu dem Thema, was reden wir? Ich habe da die Bibelstellen aufgelistet. Dieses Thema ist dem Jakobus wichtig, ganz offensichtlich. In unserem heutigen Text geht es um Schwören, beziehungsweise um die Wahrhaftigkeit in dem, was wir sagen. Ganz allgemein. Auf gut steirisch, bist du, bin ich ein ehrlicher Mensch oder wie? Oder muss ich vielleicht immer wieder zum Schwur greifen, um zu betonen, diesmal, jetzt, sage ich die Wahrheit. Es ist ja so, wenn einer grundsätzlich ehrlich ist, dann glaubt man ihm, auch ohne, dass er schwört. Die Notwendigkeit des Schwörens deutet schon darauf hin, dass wir damit rechnen, es ist nicht alles wahr, was gesagt wird. Gell? Und unsere Stelle sagt ganz einfach, es soll es nicht sein. Dein Reden soll immer grundsätzlich ehrlich sein, sodass du keine Notwendigkeit hast, zu schwören. Und die Sache ist so ernst, dass wenn wir das nicht beachten, dann steht da, fallen wir unter ein Gericht Gottes. Ja, das war's eigentlich. Aber nachdem ihr mit einer längeren Predigt rechnet, sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Zuerst zu diesem Thema Schwören. Ich bin ja in einem wirklich sehr kleinen Dorf aufgewachsen und als Kinder haben wir ganz viel geschworen. Ich habe damals nicht gewusst, was ich tue, aber ich schwöre, das war so eine ganz geläufige Formel. Zur Zeit Jesu war es ähnlich. Schwören war an der Tagesordnung, bei jeder Kleinigkeit. Es war durchaus normal zu schwören, ich schwöre, dass ich gegessen habe heute. Oder irgend solche Sachen, gell? Solche Nebensächlichkeiten. Aber schon damals war es so wie heute, manchmal ist es kritisch oder auch nur unangenehm, die Wahrheit zu sagen. Wenn ich zum Beispiel jemanden treffe auf der Straße und der sagt, ah, schön, dass wir uns treffen, ja, ja, wir müssen unbedingt einen Kaffee miteinander trinken, dann ist es blöd oder unangenehm oder peinlich, wenn ich ihm sage, du eigentlich, lieber Freund, mit dir möchte ich keinen Kaffee trinken. Da ist mir die Zeit zu schade oder was auch immer. Es ist viel einfacher zu sagen, ja, gern, natürlich, freilich gehen wir einen Kaffee trinken, aber leider die Wochen habe ich keine Zeit. Ja, und schon haben wir gelogen und das, was hier steht, nicht befolgt. Damals zur Zeit Jesu hat man viel geschworen und es war oft nicht die Wahrheit. Es waren Meineide. Und das wollten aber die religiösen Leute, denen war das unangenehm. Also haben sie einen Ausweg gesucht und auch gefunden. Und dieser Ausweg ist in Matthäus 23 ab Vers 16 beschrieben. Ich lese ein paar Verse. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das ist gar nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Aber wer beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden. Und Jesus geht noch weiter, sagt ein paar mehr Beispiele in dieser Richtung. Die Pharisäer und Sadduzäer hatten sich also ausgedacht, dass ein Schwur nur dann bindend ist, wenn eine ganz bestimmte Formel, Schwurformel verwendet wird. Und wer sich bei diesen Schwurformeln nicht ganz genau ausgekannt hat, den konnte man so übers Ohr hauen oder betrügen. Es war eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, gell? Es war ein ganz absichtliches, den anderen in die Irre führen und noch dazu so scheinbar schwören. Ja, Jesus wird da ganz hart und sagt, so nicht. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus geht dann gar nicht darauf ein, welche Schwurformel die richtige wäre, sondern in Matthäus 5, Vers 33 und 34 steht, wiederum habt ihr gehört, da redet Jesus, es ist in der Bergpredigt, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Geschwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde und so weiter. Ja, und Vers 37 sagt er dann noch, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Jesus sagt also, wir sollen gar nicht schwören. Und er nimmt da ganz klar Bezug auf diese verschiedenen damals existierenden Schwurformeln und wischt die alle vom Tisch und sagt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Jakobus wiederholt ganz offensichtlich in unserer Stelle das, was Jesus einmal gesagt hatte. Was ist das Wesen eines Schwurs? Wikipedia sagt, ein Schwur ist ein unter Verwendung von Beteuerungsformeln feierlich abgelegtes Versprechen. Üblicherweise beruft man sich dabei auf jemanden Höheren, in der Regel auf Gott oder auch auf etwas anderes oder jemanden anderen, der einem besonders wertvoll ist. Zum Beispiel, ich schwöre beim Leben meiner Kinder oder so. Oder wie es eben in Hebräer 6 16 sagt, denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs. Schwören, also ich weiß nicht, wie oft ihr in eurem Leben schon schwören musstet. Ich kann mich eigentlich nicht wirklich erinnern. Das ist irgendwie aus der Mode gekommen. Es gibt's kaum mehr. Es gibt schon noch, aber es gibt's kaum mehr. Wir haben da eine starke Veränderung durchgemacht und ich möchte ganz kurz den Fahneneid ein bisschen beleuchten in der historischen Entwicklung. Also was die Soldaten versprechen mussten, früher und heute. Zur Zeit des Kaisers, also zur Zeit des österreichischen Kaisers mussten die Soldaten Treue schwören dem Kaiser und haben sich dabei explizit auf Gott berufen. Dann war der Kaiser weg und es war die Erste Republik. Da hat man auch wieder, mussten die Soldaten auch wieder schwören, das Vaterland zu verteidigen und auch wieder mit Berufung auf Gott, explizit. Dann zur Hitlerzeit mussten sie auch wieder schwören, Treue gegenüber dem Hitler. Wieder unter Berufung auf Gott. Ja, ganz spannend. Ich habe es spannend gefunden, weil ich habe es nicht gewusst. 1955, als Österreich wieder selbstständig wurde und ein Heer wieder aufgebaut wurde, hat man nicht mehr geschworen. Seit damals wird gelobt. Da ist ein großer Unterschied. Ein Gelöbnis ist ein feierliches Versprechen, aber ohne sich auf einen Höheren zu beziehen. Auch unsere Politiker geloben. Sie schwören nicht, sie geloben. Für mich heißt das, wir leben jetzt seit 1955 oder schon vorher in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr geht, wo Gott nicht mehr, wo uns nicht mehr bewusst ist, dass wir vor einem Höheren stehen, und daher macht es auch keinen Sinn mehr, da zu schwören. Finde ich ganz spannend, auch in der Überlegung, wie bringen wir, die wir an Gott glauben, wie bringen wir das diesen Menschen näher, für die Gott keine Dimension mehr ist, nicht mehr existent quasi. Wir müssen das bedenken, wenn wir mit unseren Mitmenschen Gott und Jesus nahebringen wollen. Es gibt in Österreich meines Wissens nur zwei Bereiche, wo man noch schwören muss. Das eine ist vor Gericht und das andere ist bei eidesstattlichen Erklärungen. Bei Gericht, ich sage nur ganz wenig, weil ich will den Juristen nicht ins Handwerk pfuschen, ich bin kein Jurist, aber soweit ich es verstanden habe, ist es bei Gericht so, dass die Art des Schwörens abgestimmt wird auf den religiösen Hintergrund dessen, der schwören soll. Also bei einem Moslem, der muss anders schwören als ein Christ. Und es ist sogar möglich, aus religiösen Gründen das Schwören zu verweigern. Soweit, nicht mehr dazu. Was mich persönlich einmal beschäftigt hat, darf ein bibeltreuer Christ, darf der schwören oder nicht? Oder verbietet die Bibel das Schwören? Soweit ich herausgefunden habe, gehen da die Meinungen auseinander. Die einen sagen, hier in unserer Stelle und auch in Matthäus 5 haben wir gelesen, Jesus sagt ganz klar, nein, nicht schwören, aus. Die anderen sagen, ja, aber Jakobus und auch Jesus beziehen sich da ja offensichtlich auf diese verlogenen Schwurpraktiken, die wirklich verlogen und zum Betrügen ausgedacht waren. Ja, also man muss das ein bisschen relativieren sozusagen. Und außerdem gibt es in Matthäus 26, Matthäus 26, 63 bis 64 eine spannende Stellung. Das ist die Gerichtsverhandlung, wo Jesus vor dem Hohepriester steht und sie finden keinen Grund, warum sie ihn verurteilen können. Und irgendwann steht der Hohepriester auf und sagt, ich beschwöre dich im Namen des lebendigen Gottes, sag uns, bist du der Christus? Und Jesus, der vorher geschwiegen hat, bricht auf diese Aufforderung hin, bricht er sein Schweigen und sagt, ja, ich bin's. Man kann das so auslegen, dass man sagt, ja, Jesus ist nicht grundsätzlich gegen das Schwören. Aber ich will mich da ehrlich gesagt nicht wirklich festlegen. Ich denke, auch für unseren Alltag ist es viel wichtiger als das Thema Schwören, ist das zweite Thema, was in unserer Stelle steht, dieses euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Also die Frage nach der Ehrlichkeit. Ja, Jesus sagt, also ich glaube, Jakobus sagt auch, vergesst diese ganzen Schwurdiskussionen, wie muss man genau schwören, wie ist das Wording genau, das ist alles Quatsch. Sondern seid immer ehrlich, sodass du nicht schwören musst, um zu zeigen, jetzt sage ich die Wahrheit. Ja. Und dieses Ehrlichsein betrifft uns jeden Tag, oder? Ich habe schon das Beispiel von, wir müssen unbedingt einen Kaffee trinken. Wie oft passiert uns sowas, oder? Mei, so schön, dass ich die treffe. Ja. Und in Wahrheit denken wir uns ganz was anderes. Also zumindest in der Gesellschaft ist das normal, würde ich sagen. Ein paar Beispiele von mir. Als ich relativ jung noch in meinem Beruf war, und noch keine so wirklich gefestigte Position hatte, kam eines Tages mein Chef zu mir, mein damaliger, und hat gesagt, ich soll da unterschreiben, dass ich irgendein Schriftstück gesehen habe. Ich glaube, es war irgendein Patent und es war eine reine Formsache. Und ich habe mir gedacht, oh, ich habe das Schriftstück aber nicht gesehen. Was mache ich jetzt? Ich habe meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, nein, habe ich nicht gesehen. Also hat mich damals schon was gekostet, gell? Ich habe nicht unterschrieben. Eine andere Situation mit einem anderen Chef. Ein Großkunde sitzt bei uns der viele von unseren Geräten kaufen will. Mein Chef erklärt ihm die Vorteile unseres Produkts und lügt dabei. Macht es besser, als es ist. Was jetzt? Ich habe mich damals nicht getraut, das unmittelbar vor dem Kunden anzusprechen. Aber nachher bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, warum hast du gelogen? Ja, ihr könnt euch vorstellen, seine Reaktion war nicht wirklich freundlich. Aber er hat mich nicht gekündigt. Er wollte mich sogar nachher befördern. Ja, hinaufbefördern meine ich. Nicht hinausbefördern. Oder noch ein Beispiel, das ich schon einmal erzählt habe. Ich gehe am Samstagnachmittag, habe das Auto weggebracht, gehe zurück zu unserem Tisch in der Herrengasse, wo wir Kaffee und Kuchen verteilen und Schriften über Jesus mit Leuten über Jesus reden. Bieg um die Ecke, zack, renn fast mit meinem Chef und seiner Lebensgefährtin zusammen. Ja, was machst du denn da? Ja. Was mache ich da? Erkläre ich meinem Geschäftsführer, dass ich da 10, 20 Meter weiter zu einem Tisch gehe, um zu evangelisieren, um von Jesus zu reden? Ja, ich habe es getan und ich bin sehr, sehr, sehr froh darüber, bei der Wahrheit geblieben zu sein. Nicht immer war es so, ich habe auch versagt. Aber ich denke, das Versagen, das kennen wir alle. Da braucht man kein Beispiel, braucht es ja kein Beispiel von mir, oder? Jakobus sagt, wenn ihr nicht die Wahrheit sagt, fallt ihr unter ein Gericht. Es ist also wichtig, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Das betonen auch eine Reihe anderer Bibelstellen. Zum Beispiel 3. Mose 19, Vers 11, da steht hintereinander, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, nicht einander betrügen und du sollst auch nicht falsch schwören. Also das ist in einer Reihe, gell? Das, was die Pharisäer gemacht haben mit ihren ausgeklügelten Schwurformeln, das war reiner, absichtlicher, bösartiger Betrug. Es war ihnen nicht so bewusst, aber in Wahrheit war es so. Wir haben ja ich kenne mich jetzt da nicht aus, aber ich glaube, wir haben so eine moderne Formel, zumindest unter den Jugendlichen, irgendwie, gell, wenn man sagt, ich schwöre, und dann die Finger irgendwie, ich weiß nicht von welcher Hand, irgendwie übereinander kreuzt, gell, dann, und hintern Rücken, damit es der andere ja nicht sieht, dann kann ich auch schwören, was ich will, es gilt nicht. Das ist, Gott hasst solche Dinge. Gott hasst solche Dinge. Ja, ich fürchte, Lügen passieren uns trotzdem. Es ist so, oder? Vor ein paar Wochen hat mich jemand aus der Gemeinde angerufen und hat sich entschuldigt, dass er mich angelogen hatte wegen einer Kleinigkeit. Ich hatte es gar nicht gemerkt. Es war trotzdem total super, dass er mich angerufen hat und sich entschuldigt hat, oder? Warum lügen wir? Warum ist es manchmal so schwer, die Wahrheit zu sagen? Also mir sind zumindest zwei Gründe eingefallen, zwei sehr häufige Gründe. Entweder, ich glaube, häufig schämen wir uns, oder noch häufiger vielleicht haben wir Angst. Und manchmal ist es beides. Noch ein Beispiel von mir. Das ist viele, viele Jahre her, muss ich auch dazu sagen. Es ist Abend. Meine Frau und ich gehen schlafen. Beide waren wir müde. Plötzlich sagt sie, was stinkt da so? Ich war sofort hellwach. Ich wusste, was sie gemeint hat. Ich war zu müde und zu faul gewesen, mich zu waschen. Und so hat man mich gerochen. Scham, tiefe Scham und Angst. Wenn ich jetzt die Wahrheit sage, was wird passieren? Lacht sie mich aus? Schaut sie mich nicht einmal an oder was? Oder schimpft sie? Scham und Angst, beides war da. Ich habe kurz innerlich gekämpft, aber man hat ja da nicht viel Zeit in solchen Situationen. Gell? Man kann nicht 10 Minuten beten gehen oder so, was mache ich jetzt? Sondern es muss schnell sein. Dann habe ich es zugegeben, sie hat mich nicht ausgelacht. Sie war eine tolle Frau. Ich bin gegangen und habe mich gewaschen. Und es hat zur Stärkung unserer Beziehung beigetragen. Weil ich gemerkt habe, ich kann es wagen, auch bei höchst peinlichen Sachen ehrlich zu sein. Hätte ich gelogen, wäre eine Lüge zwischen uns gestanden, eine Trennung wäre entstanden. So hat es unsere Beziehung gestärkt. Ich glaube, ganz oft ist es genau das. Scham, ich kann ihm ja nicht sagen, dass ich ihn nicht treffen mag, weil er mir einfach zu unwichtig ist oder was weiß ich warum. Oder ganz einfach Angst. Was wird passieren, wenn ich ehrlich bin? Verliere ich dann meinen Job? Schaut mich mein Ehepartner noch an? Schauen sie mich vielleicht in der Gemeinde nicht mehr an? Verliere ich den Respekt der anderen, wenn ich die Wahrheit sage? Angst, Angst. Ich glaube, das ist sehr oft die Ursache, dass wir auch als Christen lügen. Was tun dagegen? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch auf zwei Punkte eingehen. Dieses eine Thema mit dem Mann, wir müssen unbedingt einen Kaffee miteinander trinken. Was tue ich, wenn ich merke, ich mag einen anderen Christen eigentlich nicht? Der kommt mir blöd vor oder sonst irgendwas. Bei einer meiner ersten christlichen Freizeiten hat der Redner damals gesagt, wenn du merkst, du magst einen anderen nicht, dann bitte geh nicht hin zu dem und sag, du, ich will ehrlich mit dir sein, ich mag dich nicht. Hiermit war ich ehrlich und biblisch, auf Wiedersehen. Mach das nicht, hat er damals gesagt. Sondern er hat gesagt, wenn du merkst, du magst den anderen nicht, dann geh damit zu Jesus und bitte Jesus, dass er dir Liebe schenkt zu dem anderen. Und wenn Jesus dir Liebe geschenkt hat zu dem anderen, dann geh hin und sag, du, ich liebe dich, ich mag dich. Ja, ich versuche das in meinem Leben, in meinem Alltag umzusetzen. Es gelingt nicht immer, aber ich finde den Rat sehr weise. Noch ein Thema, die Frage, muss ich immer alles sagen, was ich mir denke? Manchmal begegne ich so der Meinung, ich muss alles sagen, was ich mir denke. Ehrlichkeit bedeutet das, alles zu sagen. Also ganz ehrlich, ich denke mir zu viel, um das alles zu sagen. Das geht gar nicht, rein zeitlich. Aber es gibt noch einen anderen Argument. In Johannes 16, Vers 12 sagt Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Jesus hat also nicht immer alles gesagt, sondern nur das, was seine Jünger verstehen konnten und verkraften konnten. Unsere Stelle spricht auch nur davon, dass das, was wir sagen, die Wahrheit sein muss. In dem, was wir sagen, was du sagst, sei ehrlich. Punkt. Meiner Frau gegenüber habe ich es mir allerdings zur Angewohnheit gemacht, auch alles das zu sagen, was mich belastet. Das hat auch unsere Beziehung sehr gut getan oder tut unsere Beziehung gut. Alle mich belastenden Dinge will ich sagen. Das ist nicht immer leicht, aber ich will sie nicht verheimlichen. So, Wie können wir die Angst davor, ehrlich zu sein, überwinden? Immerhin steht hier, dass der Unehrliche unter ein Gericht fällt. Aber es handelt sich nicht um eine Kleinigkeit. Gott will Ehrlichkeit. Das ist der eine Punkt. Gott will das. Das ist ein starker Grund, oder? In dem, was ich sage, bei der Wahrheit bleiben, ist ein Teil von Gott gehorchen. Es gibt uns die Richtung vor. Wenn ich nur so eine halbe Sekunde habe, was mache ich jetzt? Sag, ich will Gott gehorchen, ich will ehrlich sein. Der zweite Gedanke hilft vielleicht noch mehr, mit der Angst vor den negativen Folgen der Ehrlichkeit umzugehen. Ich möchte dazu noch einmal auf das Thema Schwüre aufgreifen, und zwar auf Gottes Schwüre. Ich hab so ein bisschen die Bibel durchgeforstet und geschaut, wo kommt das Wort Schwören und so vor, und habe festgestellt, bei den Stellen, die ich gefunden habe, mehr als die Hälfte der Stellen bezieht sich auf die Schwüre, die Gott uns oder einzelnen Menschen gibt. Der Schwerpunkt dieser Schwüre Gottes scheint mir gut zusammengefasst in Hebräer 6, 13 bis 18. Ich lese das noch einmal, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maß beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Hoffnung, unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Es ist vielleicht ein bisschen ein komplizierter Text, aber worum geht's? Wir Menschen schwören auf etwas, was uns besonders heilig und wichtig ist und wertvoll ist, oder in der Regel schwören wir auf Gott. Wir berufen uns auf einen Höheren. Gott, da gibt's keinen Höheren, er kann sich nicht auf einen Höheren berufen, weil den gibt's nicht. Also schwört er bei sich selber und gibt Abraham sein Versprechen, für ihn und seine Nachkommen zu sorgen. Und da er will, dass Abraham und seine Glaubensnachkommen sich der Güte und Fürsorge Gottes ganz sicher sind, bekräftigte er diese Zusage mit einem Eid. Vers 17. Gott will also, ich mache das noch für unsere anderssprachigen Geschwister, das ist derselbe Text, Gott will also in stärkstmöglicher Weise ausdrücken, wie unabänderlich sein Beschluss ist, seine Verheißungen einzuhalten. Gott sagt gewissermaßen, hört mir zu, ich verspreche euch, ich beschwöre euch, ich gebe euch jede erdenkliche Sicherheit. Ihr dürft mir, dem allmächtigen Gott, vertrauen. Das Bild, das im nächsten Vers, den ich nicht mehr gelesen habe, verwendet wird, ist unser Anker. Unsere Sicherheit ist in der Wohnung Gottes, ist bei Gott, steht da. Sicherer geht's nicht mehr. Gott sagt, ich schwöre euch, ihr seid geborgen bei mir. Sagt Gott dem Abraham, und in der ganzen Bibel wird das immer wieder bestätigt und ausgeweitet auf alle, die Glaubensnachkommen Abrahams sind. In der Erfüllung dieser Zusagen kommt Jesus und nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir Geborgenheit haben beim Vater. Ein anderer Aspekt ist in der Offenbarung, wo Gott dem Johannes offenbart, ja, es kommen schwierige Zeiten, aber ich, Gott, stehe über diesen Problemen. Du bist geborgen. Das ist der eigentliche Inhalt der ganzen Offenbarung. Gott hat die Sache in der Hand. Wir sind geborgen. Unendliche Geborgenheit, weil ich weiß, auch in Schwierigkeiten ist Gott der Herr. Und für alle, die ihm vertrauen, ihr Vater. Die konkrete Frage im Alltag, gerade in Bezug auf Ehrlichkeit, ist dann immer wieder, überwiegt meine Angst oder Scham vor den Menschen? Und lüge ich? Oder überwiegt mein Wissen und die Geborgenheit bei Gott? Mein Wissen, dass Gott mich liebt, sodass ich es wagen kann, ehrlich zu sein, weil ich weiß, wie stark auch immer der Sturm ist. Mein Gott hält mich. Er hat es geschworen. Es ist eine Wahnsinnsbotschaft, gell? Es ist eine Wahnsinnsbotschaft. Ich möchte zum Abschluss noch einmal zum Anfang der Predigt zurückkommen. Zu diesem vor allem aber. Ich habe schon gesagt, dieselben Worte stehen in 1. Petrus 4,8. Dort steht, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Ich denke, da ist ein innerer Zusammenhang. Wer den anderen liebt, wird ehrlich mit ihm sein. Wahrhaftig. Er wird sich zumindest bemühen, im Wissen um die ewige Geborgenheit bei Gott, dem Vater. Und vielleicht auch einmal nicht alles sagen oder noch nicht sagen, sondern erst später. Aber aus Liebe, im Blick auf den anderen und nicht aus Angst oder Scham. Amen.
Danke, Christoph, für deine ermutigende Predigt. Wir können uns auf Gott verlassen. Und mir ist da ganz bewusst,